andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef für 20 Minuten und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch. Hoi Febu, für einmal nicht in Brasilien, Liebli, für einmal einen anderen Hintergrund. Was ist los bei dir?
Guten Abend, wir müssen ja korrekt sein, Sven. Genau, ich bin Freitagabend Schweizer Zeit eingeladen zum Brätseln und habe es nicht ganz heim geschafft wegen dem WM-Spiel. Und darum bin ich jetzt da für einmal um einen anderen Ort. Leider, ich habe es vorhin auch bemerkt, nicht in Brasilien, Liebli. Ich hoffe, das ist nicht ein schlechtes Omen. Das hat mir, hat mir sehr viel Glück gebracht. Aber alles gut, ich bleibe dabei. Sensationelle WM. Wie geht es dir? Wo bist du? Bist du müde?
Also zuerst mal möchte ich sagen, dass ich Brätle ein ganz grusiges Wort finde. Also wirklich ein ganz grusiges Wort.
Wie sagen die? Grillieren? Oder wie sagt ihr Zürich?
Ja, das ist, nein, das ist schwierig. Ich habe ein deutsches Mami. Ich habe da immer Grillen gesagt, aber Grillen ist glaube ich nicht richtig, sondern es ist Grillieren.
Es ist Brätle, es ist echt symbolisch, es ist einfach Brätle.
Also, wow, das klingt so eklig. Also es klingt wirklich ganz, ganz grusig. Also wenn du mich immer zum Brätle einlatschst, dann sage ich zuerst, glaube nein. Will ich mich fragen, was möchtest du da jetzt mit mir machen?
Mitte August gibt es eine andere Liga Battle bei mir, Sven als Ehrengast.
Das ist schön. Ja, ich bin in Vancouver, ich bin natürlich müde. Die Nacht war kurz nach dem Nazi-Spiel und der Tag jetzt wieder lang. Aber morgen müssen wir umziehen, weil man bucht ja, wenn man so eine Reise bucht, auf eigene, also nicht mit einem Anbieter, dann muss man natürlich immer schauen, ja, wie lange bucht man. Und natürlich ist der Glaube gross an die Schweizer Nazi, aber zur Sicherheit bucht man vielleicht mal doch nur bis einen Tag länger. Auch Flüge für meine Kollegen. Darum müssen wir morgen umziehen bis zum nächsten, bis und mit nach dem nächsten Gruppenspiel in Gruppenspiel, nach dem nächsten Co-Spiel in Vancouver.
Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir zur Schweizer Nationalmannschaft kommen, unsere beliebte oder unbeliebte Rubriken vielleicht gleich. Schnell Feedback, eben die Selbstbeweihräucherung, oder was ist denn der Ausdruck gewesen? Habe ich kürzlich wieder gehört, hey, ist zwar lustig, aber ist nur ein bisschen weniger über euch, jetzt schnurren wir extra über uns. Was wir für Feedback haben bekommen, also mein spannendster Feedback, ich habe nach der letzten Sendung so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen über das Ziel rausgeschossen, mache ich das ja nie, was um einen Kloppo ist gegangen und was ich ja schon recht heftig kritisiert habe, mehr so ein bisschen die Doppelzüngigkeit und das Falsche, wo ihn ein bisschen umweht, im Sinn von, er geht etwas vor, macht es aber anders, also Wasserbedingungen, Wein trinken, so ein bisschen so. Aber ich habe tatsächlich sehr viel Feedback gehabt, mir persönlich natürlich, endlich, eben, so viel nach dem Motto, endlich sagt, hey, der Klopp, das geht mir auf den Sack und so, der kuldigt wird. Also er ist auch gleich ein bisschen weniger beliebt, als man könnte das Gefühl haben, wenn man zum Beispiel die deutschen Medien konsultiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst und was du für Feedback hast gehabt.
Ja, also mein Feedback hat eigentlich dich betroffen.
Oh.
Also zum ersten Mal finden jetzt, glaube ich, viele Leute, und ich verstehe das auch, weil ich kann es natürlich auch nicht ganz so nachvollziehen. Du sagst immer, es sei kein Hass gegen Deutschland, aber es kommt so raus, als wäre es ein Hass gegen Deutschland. Die Abneigung ist sehr extrem. Ich weiss, du hast auch ein bisschen mehr Zündstoff gegeben, dass die Leute genauso reagieren, aber das kann nicht jeder verstehen, wie man so extreme Abneigung kann haben. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, das kann man wirklich einmal erwähnen, es haben ein paar Leute geschrieben, dass WM, sie finden die WM gut, das ist super, wie es läuft. Aber es geht halt auch dort ein bisschen ums Prinzip, dass wir jetzt in einem Land sind oder respektive einer von diesen drei Austragungsorten führt aktuell halt einen Krieg. Und das ist halt immer so ein Ding, dass es dann eben vielleicht ja, noch andere Sachen als Fußball gibt. Ich möchte da dazu sagen, wir fokussieren uns auf Fußball hauptsächlich, fokussieren, wenn wir gesellschaftliche Sachen und politische Sachen durchaus auch ansprechen. Aber der Hauptanteil ist Fußball und die perfekte, gute WM, wie wir immer sagen, die bezieht sich aufs Fußballerische und wenig, wenig Schlagzeilen neben dem Fußball, neben dem Sportlichen. Also alles eher positiv und nicht unbedingt in die Richtung. Ich glaube, das ist nur das, wo man mal muss sagen, dass wir natürlich Krieg nicht gut heissen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt da vor allem, wenn wir sagen, wir finden die WM super, meinen wir die Fußball-WM und es geht um Fußball.
Ja, aber das mich ja auch betrifft, würde ich gerne schnell zwei Sachen dazu sagen. Also der Deutschland-Hass, wie es genannt wird, Ich finde Hass kein schönes Wort, es ist nie im Leben Hass. Ich will es noch ein weiteres Mal erklären, wir haben es sicher schon ein paar Mal thematisiert. Also ich bin erstes Mal sozialisiert worden auf dem Fußball in den 80er Jahren, in einem Umfeld, mein Vater, seine Freunde, die halt Deutschland nicht gerne hatten, aus welchen Gründen auch immer. So ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, der Grossbrüder, den man gerne schlägt. Es ist ja wenn schon eine Hassliebe. Ich meine, ich bin ein Kind von der Bundesliga. Ich verfolge die Liga seit ewig, seit immer, seit ich denken kann. Seit es Konferenzschaltungen gibt, schaue ich jede Bundesliga-Konferenz, wenn es irgendwie möglich ist, am Samstag. Ich liebe Deutschland, ich liebe die Bundesliga. Es ist halt einfach, man hat doch im Sport Figuren, Teams, die man einfach nicht gerne hat, die man nicht in der Lage mal gehen. Also das muss ich vermutlich nicht ausführen. Darum ist Fußball auch so gross, wo sich die Argentinier freuen können, wie die Brasilianer ausscheiden und so weiter. Also es ist jetzt nicht so abwegig in Deutschland, dass wir die deutsche Nationalmannschaft nicht gut sind. Sorry, das muss ich einfach so sagen. Da bin ich bei weitem nicht der Einzige, ich würde sagen, Schadenfreude. Und ich sage immer, am schönsten ist, wenn die Deutschen im Finale gegen Brasilien durch einen Goalie-Fehler vom Oli Kahn verlieren. Ja, ist das Hass? Nein, es ist auch ein bisschen Spielerei. Es ist einfach so, wie es ist. Ich bin hundertprozentig sicher, dass jeder versteht, um was es mir geht. Ob das okay ist, ist eine andere Diskussion. Es gibt genug Leute, die Deutschland Fan sind. Aber hey, ich liebe die Bundesliga. Es gibt kein Land, das ich mehr verfolge im Fußball. Wahrscheinlich sogar noch mehr als Italien und Brasilien. Darum, ich hoffe, man kann das einordnen, man kann das nehmen, wie es ist. Es ist ein GC-Fan freut sich auch, wenn der FCZ absteigt, beispielsweise. Und das andere, also das ist ja so etwas von klar. Ich glaube, die Wortkombination Trump, Infantino, grusig, USA, schwierig und so weiter, Umgang mit Leuten, mit anderen Kulturen, schrecklich. Haben wir dermassen manchmal schon hier in diesem Fußball-Podcast betont. Jetzt jeden Satz, jede Meldung wieder anfangen. Hey, es ist im Fall mühsam, aber finde ich müßig, es geht jetzt um Fußball und es gibt 100 Punkte, die nicht gut sind. Und ich bleibe dabei, es ist eine sensationelle WM und mir ist so um das gegangen letztes Mal, dass all die Sachen, die bedenkt wurden und die schwierig waren, grösseres Teilnehmerfeld, Verwässerung, schwierig, typisch FIFA, es geht nochmal ums Geld. Ja, das kann man alle stundenlang diskutieren. Fakt ist, Cap Verde ist immer als Beispiel genannt worden, für wie doof das ist. Wir haben alle, auch ich, sind eines Besseren belehrt worden. Und um das geht es doch. Es geht jetzt um Fußball. Natürlich ist sehr, sehr vieles nach wie vor grusig drumherum, schwierig, kriegsführende Nation, gar nicht gut. Ja, logisch. Also ich hoffe wirklich, das kann man einschätzen. Und übrigens führt mich das zu einer Frage. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet. 600'000 Einwohner Kap Verde. Also der Kanton Zürich. Kanton Zürich hat mehr einverstanden. Also, ja,
beeindruckend. Irre. Beeindruckend. Ganz, ganz, ganz beeindruckend. Ich glaube, jetzt haben wir das noch müssen loswerden kurz hier zum Feedback, weil das ist doch ein Feedback, das zweite Mal eingetreten ist. Dann finde ich immer gut, nicht immer nur über uns selber reden, sondern halt einfach mal aufs Feedback eingehen. Genau. Ja, machen wir noch Randsport ab, bevor wir loslegen mit Fokus WM.
Ja, es ist krass, wie das untergeht. Also, wie das Tennis-Turnier in Wimbledon, eine Tour de France, wo ja Welthighlights sind, im Moment so dermaßen im Schatten stehen. Vielleicht haben viele gar nicht gewusst, dass die Tour de France anfängt oder dass Wimbledon läuft. Und das ist schon noch spektakulär. Schau, wie ist das in den USA eigentlich? Wird das dort, findet das überhaupt statt im
Fernsehen? Ganz ehrlich, gar keinen Moment gehabt, bis jetzt so noch auf Tennis zu schauen, ehrlich gesagt. Und Wimbledon ist doch auch so, dass vieles stattfindet, während wir noch nicht wach sind. Aber natürlich verfolge ich aus Prinzip. Wimbledon ist eines meiner Lieblingstennisturniere. Und Belinda Bencic, das kommt das mal gut, sage ich mal so. Und natürlich verfolgt man das, aber jetzt, ich kann das jetzt zu wenig können einschätzen, wie es da jetzt in Vancouver ist allgemein, weil wir doch jetzt hier unterwegs sind mit den Nazis.
Also weißt du, Wimbledon immer noch für mich einer der grössten Momente in meinem persönlichen kleinen Sportlerleben ist, wo der Nadal der Federer in diesem legendären Finale schlägt. Ich war ja pro Nadal und der Federer ist so nah in Deutschland, dass es...
Nein, du bist pro Nadal, das ist unfassbar.
Und das ist so ein grosser Moment, da denke ich heute noch so viele Jahre später dran. Und logisch ist es ein sensationelles Turnier. Und ja, aber ehrlich gesagt, auch keine Sekunde live geschaut. Aber ja, werde ich ja schon noch wach jetzt in der zweiten Woche.
Wird ja immer besser zu spielen, natürlich, kann man schon so sagen. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, aber je besser die Spieler, desto besser Partien. Komm, legen wir los mit der Frage der Woche.
Gut, die grandiose Fußball-WM. Die Schweiz ist noch dabei, im Gegensatz zu ganz vielen grossen Fußballnationen. Kann die Schweiz, die kleine grosse Schweiz, tatsächlich Fußballgeschichte schreiben?
Also man kann schon teilweise sein wie ein Fan im Wind im Fußball. Also man merkt ja wirklich immer wieder, wie schnell es gehen kann. Von oh nein, Katar, alles ist schlecht, 1-1 zu wow, wir können Fußballgeschichte schreiben und der Weltmeistertitel liegt drin. So weit will ich nicht gehen. Aber ich sage so, wenn die Schweiz sich jetzt wirklich am Riemen reisst, kommt jetzt Kolumbien. Kolumbien, 50-50 Spiel, schlagbar. Viertelfinale. Im Normalfall kommt dann Argentinien. Argentinien gegen Kap Verde haben wir jetzt gesehen. Das ist einfach der bessere Spiel der WM. Was man Argentinien kann antun, wenn man mit Herz verteidigt, einen guten Goal drin hat und vor allem auch mit nach vorne spielt, hat man gesehen. Das heisst, das ist nicht, also sie sind auch nicht unschlagbar. Auch die Argentinier nicht mit ihrem heiligen Messi. Und dann startet man im WM-Halbfinale. Und dann kommt Brasilien. Im Normalfall, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder?
Ja, vielleicht, hoffentlich.
Vielleicht, ja, aber ich glaube noch. Oh, was ist noch England?
Ja, Norwegen. Genau, theoretisch Brasilien, ja.
Ja, genau. Also, man hat eh eine Geschichte geschrieben, wenn man das Viertelfinale erreicht. Und das ist durchaus möglich. Darum sage ich, ja, sie kann Geschichte schreiben. Kurz und knapp, jetzt geantwortet, nachdem ich einen Monolog gehalten habe. Ja, sie können Geschichte schreiben. Wie weit es geht, werden wir sehen. Aber der Viertelfinale liegt sicher drin für das Team.
Ja, absolut. Die Frage ist ja dann schlussendlich auch, was Geschichtsschreiber ist. Die Schweiz hat jetzt den ersten Endrundensieg WMKO seit 88 Jahren geschafft. Das ist ja eigentlich schon Geschichtsschreiber. Schlussendlich stehen sie aber jetzt, ja, Nörgel der Nation. Oder das hast du gesagt, Nazi-Nörgler, dort, wo sie immer sind gestanden, seit 20 Jahren, im WM-Achtelfinale. Also sie hat noch nicht mehr erreicht als in den letzten 4 von 5 WM-Turniers. Wenn wir das sehr nüchtern anschauen, sie sind jetzt dort, wo man es erwartet hat. Sie hat eine Vorrundengruppe, wo viel mieser besetzt nicht kann sein, gewonnen. Sie hat das Algerien, das 10 Minuten geshootet hat und dann unerklärlicherweise aufgehört hat, geschlagen. Eine starke Leistung, eine reife Leistung, eine abgeklärte Leistung. Und, aber eigentlich auch, ist jetzt nicht wow. Der Wow-Effekt war noch nicht da gewesen. Was mich mehr zuversichtlich stimmt, ist, ich traue dieser Mannschaft immer noch viel mehr zu. Ich bin immer noch von mir aus der Nörgler. Ich sage immer noch, da ist noch viel mehr möglich. Also die erste Halbzeit, der Start, haben sie sich klar drücken. Und das stimmt mir zuversichtlich, zumal der Murat Yakin jetzt endlich. Ich habe gehört, er soll ein weniger zynisch sein. Darum sage ich nicht, er hat es vielleicht jetzt auch gemerkt, dass die beste Aufstellung kann sein, offensiv. Ich finde, aber er hat endlich so aufgestellt, wie es viele wetten, unter anderem mehr. Also das heisst, der Manzambi auf dem Zeni. Und noch eine ist die Debatte, die noch letzte Woche geführt wurde, ob er der bessere Joker ist. Ey, das ist ja schwachsinnig. Das ist, ja, ist der Harry Kane der bessere Joker? Der Harry Kane ist der beste Joker der Welt, was es gibt. Aber muss er wegen dem Joker sein? Ungefähr auf diesem Level. Ich will nie mehr über das reden. Der Manzambi muss einfach in dieser Startaufstellung stehen. Und Doi und Vargas endlich flügeln, die den Namen Flügeln verdient haben und nicht irgendwelche verkappte zentrale Mittelfeldspieler, die kein 1 gegen 1 gewinnen. Da passt vieles. Und das ist stark und es geht noch viel besser. Der Okafor ist sehr gut. Der Joker, endlich hat er seine Minuten bekommen. Was ich noch als Fragezeichen dahinter setze, ist so ein bisschen das, weißt, die Mentalität, das Messer zwischen den Zähnen, die Leidenschaft, kann das die Schweiz auch? Was jetzt, wenn ich Kap Verde wieder gesehen habe, die Schweiz ist besser als Kap Verde, verstehe mich nicht falsch, aber kann das jetzt Kolumbien, dass da kommt, der Gegner, die werden aufgeputscht sein? Gut, das hat man über Algerien auch gesagt, zugegebenermaßen, die haben es jetzt nicht auf den Rasen gebracht. Aber genau da sehe ich auch noch Steigerungspotenzial. Aber ganz grundsätzlich, was man halt einfach immer wieder unterschätzt, und das ist ein richtiges Wort im Zusammenhang mit der Schweiz, wahrscheinlich auch bei mir, da muss ich mir die eigene Nase fassen, wir unterschätzen die Schweiz. Die Mannschaft ist so routiniert, so abgezockt, so abgeklärt, hat so viele grosse Spiele bestritten. Und das hat man halt gestern oder vorgestern, wie auch immer, unglaublich gemerkt. All die Freulis, die Rodriguez, die Akanjis, Chaka sowieso, was die für eine reife Erfahrung haben, das hat Kolumbien zum Beispiel auch nicht in so einem WM-Achtelfinale.
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ein grosser Vorteil, den man hat gegenüber Kolumbien. Was natürlich ein Nachteil ist, Kolumbien wird jetzt gewarnt sein in dem Bezug, dass man halt vielleicht nicht sich selbst verstecken von der Schweiz, wie es der Vladimir Petkovic erstaunlicherweise gemacht hat, indem er einfach mal schon keinen Stürmer aufs Feld geschickt hat, sondern den Masa in den Sturm laufen lassen hat, wo das kann, aber wo jetzt wirklich seine Stärke auch eher auf dem Zehni hat. Und vor allem hat er ja Stürmer gehabt. Also es ist schon ein bisschen in die Hose gegangen. Darum wird er jetzt auch brutal kritisiert in Algerien. Das wird Kolumbien nicht passieren. Die werden dort ihre Stürmer bringen vorne durch. Die werden ihre Offensiv-Leute haben, die werden wirbeln. Wo wir sicher noch werden genauer darauf eingehen, auf welche Spieler, auf die vereinzelten Spieler in einer Short-Folge dann vor dem Spiel natürlich. Wie wir es jetzt gewohnt sind. Aber das ist natürlich schon auch noch etwas. Und zum Thema Mansambi noch zum Abschliessen. Er ist einfach besser als die meisten. Man kann sich die Frage stellen, ob die Schweiz jemals so einen Fußballer gehabt hat. Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie am Shaqiri irgendwie einen Shaqiri-Vergleich machen. Das ist ein anderer Spielertyp. So ein Shaqiri hat die Schweiz jetzt auch nie mehr gehabt bis jetzt. Aber ob so ein 8er, 10er wie der Mansambi ist, ob das die Schweiz jemals gehabt hat, würde ich verneinen. Und das ist brutal. Also, er ist einfach besser als die meisten auf diesen Plätzen, Amix. Und das macht so einen Unterschied. Es ist so schwierig zu verteidigen. Und er ist einfach so ein X-Faktor, wo jede Nation kann wehtun mit ihm. Und das wird der hat auch Mass, der kann auch Vollgas geben bis zum Schluss. Der opfert sich auch auf und rennt, bis er nicht mehr mag.
Ja, also ich habe eine Sprungplatte, was ich jetzt erzähle, aber ich habe das schon vor der WM gesagt, das nehme ich ja schon gleich ein bisschen in Anspruch, ohne weil da besser wissen ist zu sein. Aber der Mansambi ist einfach gut. Er ist einfach gut. Und lass den Giel laufen. Also wie ich das 1-0 vorbereite. Das ist einfach in einer Nutshell Johan Mansambi. Den kannst du nicht stoppen. Den kann auch der Romero oder Otamendi oder Marquinhos, wenn er sofort aufnimmt, nicht stoppen. Und wie ich dann noch klasse die Übersicht habe, immer den Ball dort reinzulegen. Also er ist auch mal 15 Millionen teurer geworden.
Und das ist unfassbar.
Und das ist ja der Fakt. Oder? Ich habe mit Kollegen geredet, die Inter-Fans sind. Also der würde so perfekt in das System passen auf der Mkhitaryan-Position. Es wäre ein Traum, neben Varela, neben Hakan dort. Aber er wird leider... Also ja, außer Bayern München kommt auf einmal und sagt, hey, das ist genau der Spieler, der uns fehlt. Weiss jetzt nicht, ob er hinter einem Musiala dort auf die Doppel 6 passt, ändert nicht. Aber eigentlich ist das Kategorie, finde ich, wo man reden darüber beim Mansambi. Aber es ist schon so, Paris, Real, Barca, Bayern, also die Grössten, wird er auch noch nicht mit seinem Spiel in den Platz bekommen, den er braucht. Und darum wird es ja wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, Newcastle oder Nottingham oder ich weiss doch auch, irgendeinen Premier League Club wird die 80 Millionen herlegen. Und ich weiss nicht, ob das der richtige Weg ist, aber er ist so gut und so wertvoll und so.
Er wird sich, egal was der Weg ist, er wird sich ganz sicher durchsetzen. Da bin ich restlos überzeugt.
Absolut.
Die Art von Spieler, die ist einfach so wertvoll, wo du einfach nicht kannst verteidigen. Das gibt es so selten. Und dort jetzt auch ein bisschen blöd. Ich habe letztes Mal, als ich gesehen habe, ein Spiel, habe ich einfach gefunden, er erinnert schon ein bisschen an einen Musiala. Einfach von der Art und körperlich natürlich gar nicht. Aber die Art und Weise, wie er einen Ball führt, wenn er mal einen Ball ein bisschen zu weit hat, aber dann trotzdem mit einem anderen schlauen Körperbewegung irgendwie alle aussteigen lässt und wenn man wieder den Ball perfekt hat, das ist eine Fähigkeit, die hat man oder die hat man nicht. Und er hat sie einfach und die haben nicht viel. Die haben wirklich nicht viel. Viele können mit dem Ball umgehen, viele können dribbeln. Aber so das Unberechenbare, das selber vielleicht auch teilweise nicht wissen, was gerade passiert mit dem Ball, aber dann die richtige Entscheidung treffen, das ist eine unfassbare Fähigkeit.
Und weißt du, er hat ja noch unglaubliches Steigerungspotenzial. Es hat ihm sehr gut getan. Ich habe es schon mal erzählt, ich war in Freiburg, ich habe dort mit sehr vielen Leuten geredet, die ihn schon lange kennen. Und es hat ihm natürlich extrem gut an seiner wilden, zuweilen wilden verspielten Spielweise, dass er auf der Doppel 6 ist eingesetzt worden. Er sagt, hat das selber mir, da haben wir lange darüber geredet, gesehen. Muss ich andere Entscheidungen treffen, muss ich auch mal früher spielen, muss ich mich einfach vom Ball trennen. Und es hat jetzt gegen Algerien in der zweiten Halbzeit zwei, drei Situationen gegeben, wo er sich falsch entschieden hat, wo er mal ist reingelaufen. Wenn er das noch ablehnt, wenn er noch 50% von den falschen Entscheidungen anders trifft, dann wird nie jede Entscheidung richtig können treffen. Sonst nimmst du ihm nämlich seine Stärke, die Intuition. Dann wird er ja noch viel besser. Wenn er mal einfach schnallt, okay, jetzt stehe ich auf den Ball und lege ihn halt gleich im Chaka über oder zurück oder wie auch immer. Und nicht jedes Mal mit Tempo drauf. Das hat er dann in der zweiten Hälfte, finde ich, gegen Algerien ein bisschen übertrieben. Aber ey, er ist so ein Fakt. Wegen ihm geht man ins Stadion, wegen ihm lässt man um 5 Uhr morgens den Fernseher an. Und er braucht ja auch nicht lange. Eben, es ist schon so, als Joker, er braucht ja eine Aktion und er hat das Stadion geflammt und entzündet und Mitspieler sind da. Und jetzt da am Morgen, um 5 Uhr Schweizer Zeit, nach 10 Minuten, killt er auszukommen. Nicht das braucht im Fußball, aber er ist so passend. Einfach Algerien, die Emotionen mit seiner Aktion. Ja, man kann nicht genug lobenswert über Mansambi reden, finde ich.
Und er löst auch mit dem Euphorie der Schweiz aus, wenn ich das mitbekommen habe, oder? Also die Public-Führungen sind extrem gut gefühlt am Morgen. Viele haben nicht mehr mehr Leute reinlassen, weil das ein Erfolg war. obwohl es am Morgen um 5 Uhr stattgefunden hat. Also es ist wirklich, jetzt schwappt die Emotionen langsam über. Eben, man ist jetzt erst im Achtelfinale, das ist mir bewusst. Aber die Emotionen sind jetzt da, oder? Also du bist da näher dran als ich.
Ja, also das ist wirklich faszinierend und das zeigt die Grösse von dieser Fußball-WM halt alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre mit der EM, was so ein Fußball-Event halt auslöst. Und zwar nicht nur bei den Fußball-Doppelis wie uns, sondern einfach bei allen, also konkret jetzt auch unserer Familie, Frau und Tochter, die sich erstaunlicherweise überhaupt nicht für Fußball interessieren. Also 0,0. Das ist wirklich bemerkenswert. Die haben den Wecker gestellt und sind in ein Public Viewing gegangen. Die Tochter im Kreuzliebli, im Frauen-Nationalmannschaftsliebli, Nationalteamliebli. Irgendwo bumsvoll, also für Kaffee eine halbe Stunde anstehen und so weiter. Die Kollegen sollen tun im Public Viewing. Die haben ein Bier getrunken. Ausverkauft seit Tagen. Mit Eintritt, weißt du, 2000 Leute und so weiter. Also, Es ist wunderschön und es ist ja noch gar nicht passiert. Ich meine, stell dir mal vor, ein Viertelfinale um 3 Uhr morgen in Kansas City. Was machen wir denn nach von Freitag auf Samstag? Die wir dann das ganze Land erleuchten und irgendwie Schweiz gegen Messi, Viertelfinale. Aber ja, wir dürfen jetzt nicht träumen. Spiel für Spiel. Ja.
Genau, Spiel für Spiel. Das würde der Nazi dann eben auch gut tun. Man darf träumen, aber man muss wirklich Spiel für Spiel nehmen. Und jetzt ist das erste Mal noch Kolumbien, wo man eben, wie gesagt, noch genauer analysieren. Wir müssen noch zwei der Spieler erwähnen, würde ich sagen, zum Algerien-Spiel, bevor wir die Nazi verlieren, weil die Nazi ist natürlich auch unser Team der Woche. Und ich wollte den Denis Zakaria loben, weil ich bin, also er hat auf den Zakaria gesetzt, man hat ja ein bisschen damit gerechnet, dass Zakaria die Position übernimmt. Und ich wollte einfach sagen, die zweite Halbzeit von Denis Zakaria ist unglaublich gewesen. Also ich glaube, unglaublich passt wirklich am besten. Hinten brutal sicher, alles wegverteidigt. Dann die Angriffsauslösung, wie man ihn kennt, mit seinen grossen Beinen, der Gegner wieder vorgesprintet, auf dem Flügel vorbeizogen. Hätte müssen einen Assist bekommen, wenn der Rieder das Goal auch noch schiesst. Also zieht der Tour eine super Übersicht, Rieder allein auf dem Goal schiesst den Ball an Zidane. Vielleicht hat er vom Namen Angst gehabt. Also Spass natürlich, das ist. Aber es ist wirklich, Zakaria ein Riesenspiel gemacht. Und ich mache noch weiter mit meiner Lobeshymne auf den Nico Elvedi. Was der Nico Elvedi die WM zeigt, ist außergewöhnlich. Und Gladbach muss aufpassen, dass er, wenn er so weitermacht, dass er dann doch nochmal den Sprung macht weg von Gladbach. Weil er ist so wertvoll. In jeglichen Disziplinen die WM überragend. So eine gute Absicherung für den Akanji, dass sich der Akanji auch mal etwas mehr erlauben kann. Weil er weiss, dass neben ihm so ein souveräner Spieler ist, der wirklich alles verteidigt und ja, ob am Kopf oder am Fuß oder im Tempo, einfach wirklich eine perfekte WM spielt bis jetzt. Und ich hoffe, er behaltet das auch bei.
Komm, alle guten Dinge sind drei. Nimm noch den dritten, der dir aufgefallen ist.
Ja, also ich finde, das ist eben das. Oder wir haben ja auch Noten gegeben und der Ricky Rodriguez, ich liebe ja, wir wissen alle, dass ich ihn liebe. Er ist einer von meinen absoluten Nazi-Lieblingen. Ich finde völlig zu Recht natürlich. Ich habe jetzt gefunden, das Spiel hat er für seine Verhältnisse im. Also, Offensivspiel ist das andere. Oder er war weniger offensiv eingeschaltet gewesen, aber das kann ja auch teilweise auch an der Formation liegen. Aber ich finde, für seine Verhältnisse hat er doch zwei, drei Bastien gehabt, die man von ihm nicht kennt, die zum Gegner sind oder einfach raus sind. Und ich habe ihn nicht so überragend gefunden, wie andere ihn gefunden haben. Ich glaube, du hast ihn auch bombastisch gefunden, oder?
Ja, also, es ist gut, es war sehr viel Harmonie bis jetzt in diesem Podcast. Es ist gut, dass ich etwas jetzt etwas anders gesehen habe. Ich werde schnell auf alle drei Spieler eingehen. Zakaria habe ich, glaube ich, 100 Episoden gesehen, was ich für einen grandiosen Spieler halte, aber niemals. Also, er schreibt mir einfach alles, aber er ist kein Rechtsverteidiger. Und jetzt Algerien war harmlos gewesen. Und übrigens muss ich dir da muss ich dir recht geben. Also, als ich die Aufstellung gesehen habe von Algerien, habe ich so viel mehr gedacht, Mann, Flado, was machst du? Warum? Du sendest ja so viele Signale aus mit dieser Aufstellung. Der Masa, so einen grandiosen Kicker aus falsches 9 aufzustellen, das ist doch schon ein Signal. Klar haben sie super angefangen, sie haben unglaubliche Ballsicherheit, aber er hat Schiffbruch erlitten mit seinem Tag. Da bin ich voll bei dir und das ist schade. Er ist sich untreu geworden. Aber zurück zum Zakaria, das ist mir noch wichtig zu sagen. Er hat natürlich jetzt profitiert genau davon, dass der Gegner halt nicht so viele Aktionen hatte, aber er ist schon bei Seitenverlagerungen, die es gegeben hat auf seine Seite, ist er im Schilf gestanden. Man kann es nicht anders sagen. Er hat 2-3 Mal Position nicht gehalten, kann er gar nicht. es ist taktisch so eine anspruchsvolle Position, Außenverteidiger in der Viererkette. Und wenn du das nicht gewöhnt bist und der all die Vorteile, die er mitbringt im Spielaufbau, seine Physis, er ist so ein grosser Fußballspieler, kommen dort für mich zwei Resultate. Ich bleibe skeptisch, nörglerisch, wie auch immer, bezüglich Rechtsverteidigerposition. Ich bin nicht einverstanden, wie der Murat Yakin da vorgeht, aber ich meine, das ist Fußball. Wir alle dürfen eine Meinung haben. Er entscheidet. Und er hat der Zakaria gehört in die Mannschaft, nicht auf dieser Position. Ja, immer noch ein schlechtes Gefühl. Und wir wissen alle, wer jetzt dort
kommt. Ja, das habe ich schon einmal
ansprechen. Ja, also die einer von deinen Lieblingsspielern, zu Recht, Weltklasse, ist nicht übertrieben, ist der Luis Diaz, Entschuldigung, Bayern München, wo wir alle kennen, wo in einer von der besten Mannschaften der Welt einer von der besten Spieler ist. Also können wir dann noch schon noch ein bisschen darüber verlieren. Aber ja, da ein schlechtes Gefühl. Rein von der Positionierung zählt jeder Schritt, jeder Meter. Aber egal, jetzt bin ich jetzt kritisch wieder, tut mir leid, aber ich wollte das schnell sagen wegen Zakaria. Und Elvedi ist, wenn der der Kubasi wäre oder der Konsa, dann würde der ist 100 Millionen wert. Reiner WM jetzt, nicht falsch verstehen, rein seine WM-Leistungen. Also man kann nicht besser verteidigen, er macht sogar relativ gute Aufbaupässe.
Ja,
gell?
Ja.
Es ist wirklich, also wow. Und der dritte, den du erwähnt hast, Ricci, jetzt wenn du die Clubs anschaust, Monaco, Gladbach, Betis Sevilla oder vereinslos sogar. Aber das sagt jetzt niemand, wow, wenn du Clubs von Portugal oder so. Aber hey, das ist gerade mit dem Unterschätzen, die spielen hinter eine sensationelle WM-Finge, größtenteils. Oder Akanji, der ist sowieso an den Grenzen zu werden lassen. Mhm. Der Kobu übrigens auch, wenn er noch so ein guter Fußballspieler wäre im Sommer, aber ja, das gibt es nicht, das Päckchen, der wäre auf der besten Goalie der Welt wahrscheinlich fast. Er hat schon ein Defizit. Wir haben noch zu viel bei Schweizer Längbau, aber das gehört jetzt ein bisschen dazu beim Kobu, dass er halt nicht links und rechts Ball so genau kann verteilen kann wie der Sommer. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, beim Ricci vielleicht, ja, natürlich hat er vielleicht zwei, drei Feldpässe gehabt, aber ich finde bei ihm halt einfach, er ist ein Phänomen und dass er jetzt wieder, ich habe ja in meiner Wunschaufstellung hat er ja nicht gespielt, er hat ja das 3-5-2, ich muss jetzt wieder alles erzählen, ohne Ricci, und eben Ricci, Tempodefizit, er bringt nichts gegen vorne, ich war auch streng mit ihm vor der WM, aber er kommt einfach schulten, als ob es, ich glaube wirklich, er könnte noch mit 43 auf so einem WM-Achtelfinale kommen und würde einfach sein Zeug abspulen, seine Pässe, seine Ballsicherheit, seine Ruhe, ich finde das schon bemerkenswert, wo er auf den ersten, auf den zweiten, jetzt nicht ein moderner Außenverteidiger ist, ja, der die Linie auf und runter springt. Darum bin ich bei ihm. Ich bin sehr begeistert, wie er das macht. Sorry.
Also verstehe mich nicht falsch. Ich habe ihn gegen Kanada ihn brutal gut gefunden, weil dort hat die Pässe, die er mit rechts und mit links gespielt hat. Und das, ich meine, der könnte ja auch ein Sechser sein, auch von der Art und Weise, was der Fußball spielen kann, was der für eine Sicherheit hat am Ball. Und nicht falsch verstehe. Ich habe jetzt auch gehört, er ist sehr gelobt worden von allen Seiten aus. Ich habe jetzt gefunden, in diesem Spiel war er weniger gut gewesen. Er ist immer noch gut gewesen. Er hat bei uns auch genügende Noten bekommen. Also ist nicht ansatzweise. Aber ich habe gefunden, er hat das, die WM schon bessere Spiel gemacht im Aufbau und im Spiel nach vorne. Einfach. Von hinten ist das eher Bank. Also ich mache mir auch jetzt gegen Kolumbien eher weniger Sorgen auf der linken Seite. Sondern eben, wie du vorhin gesagt hast, auf der rechten Seite. Liegt auch an der Qualität des Spielers, der dort spielt. Aber ich glaube, der wird dort auftauchen auf dem Spiel wieder und einfach einen riesen Job abliefern und bei seiner Seite wird gar nicht kommen. Man hat schon bei Algerien gemerkt, dass sie am Anfang extrem über den Zakaria gekommen sind. Also sie hat da schon diese Seite rausgesucht als Schwachseite. Und die erste Halbzeit war auch noch nicht so ganz super gewesen. Aber ich habe gefunden, vor allem in der zweiten Halbzeit war er überragend gewesen, auch defensiv. Das nur zum Zakaria. Ja, was haben
wir? Ich wollte dich etwas fragen. Und zwar, wir haben vorhin über die Stimmung in der Schweiz geredet. Wie ist so ein bisschen, erstens der vielleicht im Stadion gewesen? Meine Schweiz-Algerien, Vancouver ist jetzt im Rest der Welt nicht das Highlight-Spiel. Und was mich auch noch interessiert, ich habe es so wahrgenommen, ist es so gewesen, du bist vielleicht im Mixzone gewesen, es sind ja während dem Spiel, vor dem Spiel, bei den Bildern gezeigt worden, Schweiz-Frankreich, die Erlösung, Xhaka Petkovic, was der ganze Schweiz gezeigt hat, brutal unter Druck, so ein bisschen das Mir gegen euch. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, diesmal ist nicht kein einziger Spieler hat sich zu irgendeinem Schwester hereis oder zu einem Wort. Wir haben es gesagt, weil sie ja doch kritisiert wurden. Xhaka ist als toxisch bezeichnet worden. Mit dem, da ist jetzt nicht mehr so viel Hose hinterher. Aber da, mir hat es gedacht, das ist so ein bisschen Angel, also weißt, positive Vibes. Ist das so? Oder hat man gleich ein bisschen gespürt, dass Spieler unzufrieden waren, vielleicht mit gewissen Medien? Und hey, das kann man ja auch nonverbal auch zu, sich äußern.
Ich würde jetzt sagen, eigentlich nicht. Nein, also zuerst mal zu der Stimmung. Ist auch wieder vor dem Spiel, habe ich schon wieder den Gedanken gehabt, ja, wird das jetzt echt voll? Weil alle haben ja eigentlich wieder Kanada gesehen am Stadion, nicht die Schweiz gegen Algerien. Es ist jetzt auch wirklich nicht das Top-Spiel. Also, es hat andere Sechzehntelfinale gegeben, die vielleicht affischemäßig besser sind. Ich habe gefunden, es war ein guter Sechzehntelfinale von der Qualität her. Aber es war natürlich wieder voll. Die Fußballbegeisterung ist in Kanada natürlich auch sowieso gross. Weil wir spielen jetzt ja da auch in einem Fußballstadion, wo wirklich Fußball ist, die 55.000 Zuschauer. Natürlich haben die nicht immer 55.000 Zuschauer in dem Liga-Alltag. Aber du hast schon eine andere Fußballbegeisterung, also auch die Fanzone. Das ist, in der Stadt ist etwas los. Und das wird auch jetzt, vor allem jetzt in Kolumbien, dann extrem sein, wenn die ganzen Kolumbianer das Stadion einnehmen. Das wird ein brutales Auswärtsspiel werden für die Nazi. Da bin ich sicher. Aber es ist eine super Stimmung in diesem Stadion. Und zu den Spielern, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, die Stimmung war sehr gut gewesen im Ganzen. Es ist so ein bisschen, ich glaube, der Einzige, der nicht negativ, aber einfach so ein bisschen reservierter jetzt im Ganzen war, ist vielleicht Okafor gewesen, der ja irgendwie zwei Tage vorher vor dem Spiel noch an den Medienanlass gekommen ist und wirklich schon sehr bedacht darauf war, was er jetzt sagt. Weil der wirklich so ein Ding war, ah, der spielt nicht, was ist mit dem Okafor? Das hat man glaub, schon gespürt, außer dass er vorsichtig war und ein bisschen reserviert. Aber der Rest, hätte ich jetzt gesagt, ist gut drauf gewesen. Es sind viele Spieler in die Mixzone gekommen. Also sie haben ja, jetzt müssen ja nicht alle kommen. Es gibt ja nur eine gewisse Anzahl, die FIFA offiziell vorschreibt, aber es sind viel mehr gekommen. Ich glaube, das ist das toxisch. Ich glaube, es hat sich jetzt mit schon wieder aufgelöst, das Ganze. Wenn der Erfolg da ist, dann fallen gewisse Themen eh wieder weniger wichtig.
Weißt du, da kommen ja dann schon noch Geschichten nach der WM, aber im Moment, ich finde es gut, der volle Fokus, und das betrifft ihn ja besonders. An meinen 150 Länderspielen, ich bin der Meinung, dass man den vielleicht vor dem, in der Shortfolge vor dem Achtelfinal noch würdigen. Vor allem habe ich dann noch zwei, drei Sachen zu seinen Achtelfinals, die ja auch sehr speziell sind. Aber er hat jetzt offenbar, er hat ja gesehen, er konzentriert sich voll auf die WM und das Angebot von Chelsea, wo ja alle da schon erzählt haben, sind fix und so, Breaking News, bla bla bla, da muss ich aber wirklich schmunzeln. Es bleibt vorerst bis Sunderland, aber ich finde, der Transfersommer geht noch so lang. Wenn dem 4. August auf die Meldung kommt, der Granit Xhaka hat sich jetzt, also Chelsea hat sich jetzt mit Sunderland geeinigt, würde mich nicht überraschen. Das ist gut, ist jetzt vom Tisch, Fokus auf die WM, absolut richtig. Und übrigens Kolumbien, 1-2 Sätze werde ich gleich noch schnell sagen. Also, es ist jetzt nicht eine Übermannschaft. Sie sind gut, sie haben wirklich auch ein Feuer, aber das berühmte Power-Ranking, das wir 2-3 Mal erwähnt haben, sie waren vor der WM also zwischen Rang 8 und 12. Und es könnte also dümmer kommen im Achtelfinale. Es ist gut für die Schweiz, das Ergebnis. Es ist nicht, du bist nicht komplett der Aussenseiter. Also Frankreich, Spanien, ja, würde man auch sagen, ja, braucht ein Wunder. Nein, es braucht nicht mal ein Wunder. Die Schweiz ist 50-50. Ist vielleicht in diesem berühmten Power-Ranking mittlerweile auch ein bisschen aufgestiegen, aber ist wahrscheinlich immer noch, wir schauen, nicht in der Top 8, oder? Also, sie sind immer noch der Underdog, der das Turnier surft und nicht so beachtet wird. Darf man nicht vergessen, im weltweiten Ding, ja, ich kenne viele Journalisten aus dem Ausland, die schreiben schon, ja, okay, gut, ja, Xhaka unglaublich immer noch dabei, auch der Ricci ist ja wahnsinnig, wie er immer noch spielt, aber eigentlich, Manzami fing auch geil, kann ich nicht anders sagen, aber ey, ich finde die Schweiz nicht schade im Ausland, so ehrlich müssen wir auch sein, oder?
Ja, in Deutschland findet es statt wegen Manzambi momentan.
Ja, genau. Aber du bist in den USA wahrscheinlich im Fox. Es ist nur eine Stunde lang über die
Schule. Nein.
Aber ja.
Nein, definitiv nicht. Aber ich meine, es war immer so gewesen und wir haben jetzt schon mehrfach darüber geredet, dass das Schweizer Standing halt auch wirklich teilweise unnötig schlecht ist. Irgendwie der Respekt wächst schon langsam, aber es braucht wirklich langsam. Ich meine, im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, seit 2018 in jedem Turnier besser gewesen als die Deutschen. Und trotzdem kommen sie immer noch mit, bis jetzt mit, dass sie die größere Fußballnation sind sie natürlich auch. Aber wenn jetzt schon acht Jahre in Folge schlechter bist als die kleine Schweiz, dann irgendwann ist es auch gut. Also einfach mal da zu sagen, was ich noch sehr spannend gefunden habe, jetzt kommen wir auf die allgemeine WM zu sprechen. Spanien habe ich nicht realisiert. Die haben seit dem WM-Sieg 2010 haben die kein K.O.-Spiel mehr gewonnen. Die sind also wie Deutschland, einfach nur 4 Jahre länger gebraucht.
Und wie Italien, wo seit 20 Jahren kein K.O.-Spiel mehr gewonnen.
Ja, das ist ja wild.
Ja, ja.
Also Spanien. Und ich habe dann gefunden, ja gut, dann hat Deutschland ja wirklich noch 4 Jahre zugute, weil dann sind sie auch 16 Jahre Aber es war eine wilde Statistik, wo ich wirklich verschrocken bin.
Ja, es ist ja so. Ich finde, wenn jetzt so die 16. Finals, die ja jetzt alle durch sind, zurückschaust, also auch hier, ich finde wirklich, es hat alles drin gehabt, Penalty-Dramen, Überraschungen, grosse Spiel. Und super, wirklich super. Der Wermutstropf, ich würde mir wirklich Mühe geben, nicht zu ranten, nicht zu haten, ist halt einfach. Und es ist schwierig, weißt du, es ist kein Vorwurf wie ein Jahr. Ich finde, es ist so schwierig, Entscheidungen zu bewerten, wenn du sie musst bewerten. Und was mir aufgefallen ist, ich finde es wirklich nicht schlecht, die Linie grundsätzlich zu geben, laufen, Spielfluss.
Wenig gefährlich halten.
Genau, das gefällt mir eigentlich. Es ist einfach immer dann ein Problem, und sie sind sich zwei, drei Mal untreu geworden. Ich habe es cool gefunden. Du hast zwei Kämpfe im Strafraum, wo man sagen muss, oh, könnte Penalty sein. Und der Reflex von uns wahrgeschädigt ist, jetzt schauen sie sehr an. Nein, schnell hören, check weiter. Finde ich super. Und klar kannst du schnell sagen, können Penalty sein. Das ist jetzt nur mal so. Es gibt 50-50, 60-40 Entschädigungen. Und jetzt haben sie zwei, drei Mal sind sie dem untreu geworden, was ich so schade finde. Und der Druck ist dann so gross. Kroatien, Portugal war das gutes Beispiel. Ich meine, das ist wirklich, es ist so traurig für Kroatien. Aber der Schiri, was will er machen? Er geht raus und schaut es 100 Mal an. Irgendwo findest du eine Szene halt. Und es wird immer dann gefährlich, wenn er selber rausgeht. Und ich fände jetzt, wenn es der VAR braucht, noch gut, wenn eigentlich der Schiri gar nicht rausging. Ich weiss, ich widerspreche immer, dann tust du den Schiri noch mehr enteilen. Aber es hocken irgendwie drei VAR, so AVAR, so ein Supervisor AVAR in diesem Raum, wo ausgebildete Fachleute sind, die in Ruhe, nicht in der Hitze, kein Modric baut sich von denen auf. Und ich kann sagen, wenn man den VAR brauchen will, leider, warum macht man es nicht einfach so und der Schiri entscheidet? Nein, einfach, wahrscheinlich ein wilder Take, aber mir ist einfach aufgefallen, sobald sie raus ein Spielfeld rangehen, kommen 50 Leute von beiden Bänken und es ist ein Tohuwabohu und er kann ja nur verlieren. Er kann ja dann nur verlieren. Also wie siehst du das?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, er kann ja sonst noch verlieren. Wenn, jetzt wenn die in diesem Raum die falsche Entscheidung machen, ja, dann ist er ja trotzdem am Schluss der Idiot. Also auf dem Platz.
Aber
wenn ich dann anders stehe und sage, es ist der Fedaisan gewesen. Also als Beispiel, wenn er jetzt gerade in der WM im Eis ist und der Fedaisan wird nie anders stehen. Der Fedaisan wird nämlich im nächsten Spiel wieder wie er sein und nicht vor der Kamera stehen, weil er auch wieder der Schiri muss hin. Also ja, das ist ein ganz schwieriger Tag. Ich habe es wirklich sehr schade gefunden. Ich meine, heute hat man es wieder. Heute hat der Turbin gepfiffen, der Franzose. Und Kolumbien hat er gepfiffen. Und der hat einen super Job auf dem Platz gemacht. Und hat aber auch, dort hat es auch wieder die Szene gegeben, wo einmal der Luis Diaz ganz klar, der Ganaro verletzt sich nachher dabei auch. Wo einfach umgerissen wird, eigentlich, weil er einen Stoppweg macht. Und es ist eine 50-50-Entscheidung. Es ist richtig, er hat nicht gegeben auf dem Platz, weil er eine lockere Linie hatte. Und dann hat es funktioniert wieder, dass dann wie auch nicht gekommen ist und gesagt hat, hey, es wäre aber eigentlich ein Penalty, obwohl wir hätten können Penalty geben. Es hat ja wieder funktioniert. Das ist wirklich schade, wenn es nicht passiert, wenn so die ganz knappe Entscheidung auf einmal dann doch angezogen werden. Kroatien, Portugal ist ja nochmal etwas anderes gewesen. Also da gibt es ja zwei Szenen. Ich glaube, es gibt zum ersten Mal den Penalty für Portugal, wo ich finde, also dort bin ich der Meinung, das ist nicht ein 50-50-Entscheid, das ist vollkommen richtig, hat es ein Penalty gegeben nachher gesehen. Der ringt dann ja eigentlich runter. Also es gibt auch Grenzen im Strafraum. Und dann gibt es ja die 103. Minute, wo die Haarspitze vielleicht aber auch nur ein Flüge auf dem Ball gelandet ist, ein Abseits verursacht. Das ist dann schon sehr, sehr bitter. Vor allem, wenn man es ja nicht mag. Man sieht es ja auf keinem Bild, dass der Ball jetzt wirklich berührt wird. Aber dann kann der Schiri auch nichts dafür und der Fahrer ja auch nichts. Sondern dann wird dann der Sensor gegeben und gesagt, hey, look, er hat ihn berührt, der Sensor zeigt das. Dann müssen sie anhand von dem bewerten.
Weißt du, ich finde, aber ich will nicht über Schiedsrichter wie ein Jahr zu lang reden. Was aber sehr interessant ist, du hast es vorhin angesprochen, ist Eckbau. Ich meine, boring Arsenal hat, da müsstest du jeden Eckbau abpfeifen, wenn du jetzt Tago nimmst, oder von Arsenal eigentlich. Und es ist unglaublich verkehrt, es sind auch 1,90 Hühner in dem Fünferinnen, und es geht Scheiben und es geht Zerren. Und wenn du jetzt mit der Super Slow Motion könntest du bei jedem Eckball einen Penalty finden, könntest du aber auch bei jedem Eckball einen Stürmer faul finden.
Darum pfeifen sie auch.
Genau.
Pfeifen die ganze Zeit Stürmer faul. Die ganze Zeit pfeifen die Stürmer faul.
Irgendetwas ist da passiert im Fußball. Es ist mehr möglich. Und sie haben sich offensichtlich, wer hat das erzählt? Der Lutz Wagner, irgendein Schiedsrichter-Experte, ja, hat gesagt, das Tago oder aber auch das Goal von Spanien, das ich jetzt gegen Österreich deutlich für ihn darauf hin, dass FIFA die Schiedsrichter stärker den Goalie schützen. Und die Regel, das ist im Regelwerk nicht vorhanden, ist schlicht nicht vorhanden. Fünfer ist nicht speziell, ist nicht eine Zone. Aber offenbar ist es so wie früher, wo ich will nicht sagen, wie früher ist. Aber du bist sicher aufgewachsen, im Fünfer ist der Goalie geschützt, was ja eigentlich gar nicht war. Es ist einfach so gehandhabt worden. Aber offenbar hat es jetzt ein kleines Umdenken, anders ist es ja nicht zu erklären. Und dort die Szene, wo du sagst, was zu Recht berichtet, ja, er klammert geht ein bisschen zu lang, aber es gibt bei jedem Eckball Klammern. Für den denke ich immer, hey, lass los. Es ist einfach, ja, es hat auch beim Schweizer Match, der Schweizer, wenn er theatralisch wäre, hätte er eine Penalty können, ich weiß gar nicht.
Ja, da Akanji nach dem Anfang.
Ja, der Akanji nicht, der Akanji, das ist das, ja, genau. Ja.
Aber da Akanji hat auch in der ersten Minute, nach 3 Minuten, dem anderen noch einen Schubser mitgegeben, im Strafraum, wo er auch theoretisch können Penalty sein, ist ein unnötiger Schubser gewesen. Also ich möchte sagen, der Schiedsrichter von Schweiz, Algerien, hat sich beworben für mich, weil er extrem gute Linie gehabt hat, also relativ wirklich viel laufen lassen hat, eine gute Ausstrahlung mit den Spielern gehabt beim Reden. Und die Algerier haben sich natürlich, wenn du hinten drin bist, fühlst du dich immer benachteiligt, ich glaube, das ist normal. Aber grundsätzlich, wenn jetzt, das ist, glaube ich, ein Brasilianer gewesen, wenn ich mich nicht täusche.
Argentinier, wir wünschen ihm so sehr, dass er bei WM findet, ich kann ja nicht, wo Brasilien spielt, stimmt.
Ja, genau, aber er ist, mein Take war, wir haben noch nicht über das geredet, aber ich habe geredet, wenn jetzt kein Südamerikaner im WM-Final steht, ist die Chance gross, dass der Mann der WM-Final pfeift. Mhm. Einfach weil, du hast gemerkt, der weiss, er versteht sein Handwerk. Du hast einfach gemerkt, auch eben der Umgang mit den Spielern auch wirklich sehr, sehr positiv. Türpin finde ich das auch jedes Mal wieder aufs Neue. Ich finde, der Umgang von ihm mit den Spielern ist auch sehr positiv. Es gibt schon dort ein paar Schiri, die rausstechen. Und je länger es hineingeht, desto mehr kommen die hoffentlich zum Einsatz.
Ich hoffe, der Türpin pfeift Brasilien-Portugal im Finale. Genau. Vielleicht, wer ist, also Favorit, sind wir uns auch einig?
Das geht nicht. Wegen Türpin ist Franzose.
Ja, aber ich glaube, das sollte gehen. Also, okay, das müssen wir noch abklären in dem Fall. Dann müsste einer aus Asien oder Afrika pfeifen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Es heißt, du ja europäische Teams pfeifen.
Pfeifen Amerikaner am Schluss, musst du schauen.
Frau. Also Frankreich ist das beste Team, das sagt auch jeder so. Bis jetzt. Was ich ein bisschen schade finde, wenn wir ein allgemeines Fazit nehmen, aber ja, es ist jetzt nur mal so, dass Kanada, Paraguay, wo ja dort zu Recht darüber gescheitert hast, auch aus Ägypten, noch dabei sind, die jetzt nicht unbedingt unglaublichen Fußballzauber zeigen und auch Teams wie Kroatien, Japan, Elfenbeinküste, Senegal, die ich halt einfach wirklich gut und stark finde, ausgehen sind. Aber so ist es. Holland auch, so ist es nun mal. Und, ja,
zum das noch ein bisschen, komme ich dir auch noch etwas los, wenn wir mit den kleinen Teams so weiter sind, Kap Verde. Wir haben vorher schon darüber geredet. Schaut euch das Goal an. Schaut euch das 2-2 an. Schaut sie den 100. Wiederholung an. Es ist eines der schönsten Goal, die ich seit langem gesehen habe. Es ist mit Abstand das schönste WM-Goal. Ein Mann, der eigentlich vor ein paar Jahren noch, oder vor 2 Jahren noch in der dritten Liga in Deutschland in der Regionalliga gekickt hat. Sidney Lopez Cabral. Unfassbarer Schuss. Und krass finde ich ja, dass er es eigentlich fast nochmal gemacht hätte, einfach im Freistoß in der 119. Minute. Und der Martin, das sind sie dann wirklich gut rausgefischt. Also unfassbares Goal, kann ich nur empfehlen, nochmal zum Anschauen. Das Spiel hat sowieso mega Spass gemacht zu schauen. Also mega, mega Spass gemacht.
Ja, genau, vor allem am Schlaf, genau. Nein, super Spiel war. Ich habe eine lustige Überleitung oder eine wilde Überleitung zum Spieler der Woche. Und zwar der Alvin Sanchez hockt irgendwo in der Nähe von Bern und schaut jetzt das Spiel und denkt, ja, ich hätte eigentlich für Kap Verde können spielen. Vielleicht hätten sie mit dem Alvin Sanchez Argentinien geschlagen. Das ist einer meiner Lieblingsspieler. Nein, aber wirklich faszinierend, was die leisten, wie sie gespielt haben. Und Argentinien braucht 2 Eckball-Goal, 2 Kopfball, also ja, was sie sich im Kopfball zuerst durchsetzen und dann gibt es das Goal. Also erstaunlich, wirklich erstaunlich. Aber ein Messi sein Goal, eben Überleitung zum Spieler der Woche. Ältere Leute mögen sich daran erinnern, wie der Bergkamp nach einem langen Ball von De Boer, glaube ich, gegen Ayala im WM-Viertelfinale 98 das 2-1 schießt. Und das ist eine ähnliche Aktion, also die Ballannahme. Er hat nicht noch über einen Gegenspieler, über in gleicher fließenden Bewegung den Ball dort unter das Netz hochkutten. Also Lionel Messi ist ein Genie. Ja, ich versöhne mich sogar fast ein bisschen damit, dass er vielleicht gleich Gold könnte sein. Das habe ich jetzt zwar nie gesagt, aber hey, hast du das gesehen? Hast du gesehen, was der mit Gold schießt? Wie ist das möglich? Dass ein Ball aus 50 Metern kommt, so herlegt, dass er in gleicher Bewegung am Goal vorbei rauf kann. Also, das ist ein Kunstwerk, das ist noch untertrieben und sensationell. Ein super Match sind, wirklich, du hast recht. Und
hat sich ein Duell mit dem Bosinia geliefert, am Schluss doch noch grossartig war, dass der Goalie von der wirklich der alte Mann wirklich einfach wieder ein riesiges Spiel gemacht hat und jetzt einfach vereinslos ist. Bester Marketingwechsel wäre das für GC. ja, nein, er hat mittlerweile 18 Millionen Follower und so eine ins Land holen. Sorry, wäre absolut königlich.
Sio hat das gemacht. Und damit von Messi zu Kane, das können wir gerade machen. Ich finde, Harry.
Ja, wir hätten den Übergang mit Ballon d'Or können machen, weißt du? Messi der oft gewonnen. Das mal der Harry Kane.
Ist das so? Also, es spielt eine Woche Harry Kane. Ist für dich der Harry Kane, wenn er jetzt nicht geduscht hat gegen Mexiko mit England, Ballon d'Or-Kandidat? Er hat ja doch keine grossen Titel gewonnen, zum Glück besitzt.
Es gibt für mich 3 Kandidaten. Und die 3 Kandidaten, die müssen alle, die sind, kommt darauf an, was die Nationalmannschaft macht. Also, du kannst die 3 Kandidaten gerne mal aufzählen, die ich kann.
Messi, alle sehr Kane.
Nein, Entschuldigung, Messi nicht. Das ist ein Jahr lang in der MLS. Nein, egal, was er jetzt da macht, er kann nicht Weltfußballer
werden. Du weißt, wie das funktioniert. Cannavaro ist schon Weltfußballer geworden und hat, ja, kein Mensch hat seine Leistungen gesehen. Wo hat er überhaupt gespielt? Bei Juve oder bei Inter 06? Also, wer mit ja, so einem Stellenwert unterschätzt? Ich verstehe es, aber unterschätzt es. Wenn der Argentinien mit 11 Goals zum WM-Titel führt, ist er Weltfußballer. Aber auch kein Olysee und
Mbappé
wird es nicht sein.
Doch, sicher ein Mbappé.
Mbappé, okay.
Wieso nicht?
Ja, ich meine,
er hat keinen Titel gewonnen, aber irgendwie 40 Goal beteiligt in dieser Saison bei Real. Also, weißt du, es ist ja an dem ist nicht gelegen, dass Real keinen Titel gewonnen hat, auch wenn er zum Opfer gemacht wurde. Seine Statistik ist nicht gelegen. Und was der an der WM bis jetzt anliefert, ist Sonderklasse. Am Odyssee fehlt er bis jetzt noch Goal. Aber hey, ich habe das Spiel gegen Schweden ja im Flugzeug geschaut. Okay. Grossartig, wirklich. Es ist einfach in die Luft gegangen, live TV an, hast du Fußball schauen. Herrlich. Die Pass von diesem Mann. Ich habe dann nachher im Flügel geschrieben, du hast ja schon mal gesagt, das ist eigentlich kein Flügelspieler, sondern es ist der perfekte Zehner. Und das ist ja wirklich, das ist unfassbar, was der für Ideen hat, was der für Pass gespielt hat, was der für Goal vorbereitet hat. Jetzt muss er nur noch eine schiessen. Und ja, ich sage, die Nation, wenn Frankreich Weltmeister wird, wird es einer von denen zwei. Wenn England Weltmeister wird, wird es der Harry Kane.
Ja, ich bin bei dir. Also der Weltfußballer wird ein Weltmeister sein. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und wenn es jetzt der Vini ist, der keine gute Saison spielt, ich weiß es, dann wie Brasilien, Vini. Aber witzigerweise sind ja 2 von deinen 3 Kandidaten, übrigens völlig zu Recht genannt hast, Bayern-Spieler. Und sie sind wirklich überragend. Und wie der Kane... Ja, jetzt sind wir beim Kane. Ich bin doch, wie ich das 2-1 mache, die Entschlossenheit und wie...
Die Bewegung.
Ja, kurz vorher gewissen Leute, unter anderem mit seinem Forster, geschrieben, er sei ein Loser. Ist gut gealtert, aber ich musste das sagen, weil er ist für mich nach wie vor ein Weltklassenspieler. Unglaublich guter Spieler. Aber er hat nicht gerecht. Für mich noch kein Titel gewonnen, was wichtig ist. Ich meine, mit Bayern, ich sage immer das Gleiche, wird jeder Meister und klar, sogar Göpsiger, super, der DFB-Pokal, der wird sicher sehr stolz darauf sein. Er muss einen grossen Titel gewinnen, für das er in die Kategorie von der allergrössten aufsteigt. Und da reden wir vom Champions League-Titel, wo er mit Bayern Chancen hat, wenn er bleibt in den nächsten Jahren. Und da reden wir von einem WM- oder EM-Titel. Und jetzt, in den nächsten 2 Wochen, sind für Harry Kane die Gelegenheit, wirklich einen Status zu erreichen, den wahrscheinlich noch nie englischer Fußballer hatte. Kein Bobby Moore, kein irgend. Er kann der Größte werden, aber er muss einen Titel mit England gewinnen. Und das wird er nicht, wo England nicht gut spielt, wo der Tuchel einfach ja, keinen guten Fußballer spielt. Und das tut mir ein bisschen leid für Kane. Und so wie ich ihn beurteile, du musst sagen, ich sei streng, ich sei zynisch, wird er natürlich schon auch bewertet. Weißt du, von vielen Leuten. Also, find mal einen Titel, Junge, und dann reden wir wieder, oder?
Ja, also ich finde den Aspekt, den du jetzt gerade aufgenommen hast, also der keinen Titel gewinnen wegen dem Tuchel, finde ich einen sehr guten Aspekt. Es ist ja kritisiert worden nach der Gruppenphase oder im Vorwurf vor dem Tuchel, dass er sich viel zu fest drauf verlässt auf den Kane und auf den Bellingham. Mhm. Das ist ja so. Und dann hat der Tuchel gemeint, ja, das ist halt, wenn man so Spiele hat mit diesen Qualitäten, für das sind sie ja da. ist so eine lapidare Aussage, weil der Mann hat eigentlich einen Kader, wo eigentlich, auch wenn jetzt die zwei wieder ausfallen, müssen die um den WM-Titel spielen. Also kann es eigentlich nicht sein, dass man abhängig ist von diesen zwei. Die zwei sollten den Unterschied machen, wenn es jetzt in einem WM-Finale ist, gegen Frankreich, einfach als Beispiel. Und dann hat der Kane Bellingham gegen Mbappé Odyssee. Dann kommt es vielleicht darauf an, dass sie den Unterschied machen. Aber die müssen auch ohne die können in so Spiel, wie sie jetzt gerade in der Gruppenphase oder gegen Kongo nicht vor dem Out stehen. Und am Schluss hat es einen überragenden Harry Kane gebraucht, dass die überhaupt nochmal zurückkommen, dass sie nicht ausgeschieden sind.
Ja.
Das darf nicht passieren. Und also Tuchel, schwierig.
Also Kongo muss dort 2-0 schießen, du hast recht. Und England hat einfach, seit ich denke, nie einen guten Goalie. Das ist ein Phänomen. Also wir reden von einem Weltklasse-Goalie. Und wenn ich England-Fan wäre, würde ich in die Tischkante beißen. Ich hätte auch keine Zähne, würde mich so aufregen über den Tuchel. Und ich meine, jedes 10-jährige Kind setzt auf einen Kane und auf einen Bellingham. Das ist jetzt keine Leistung. Also das sind einfach zwei Weltklasse-Fußballspieler. Also
natürlich, genau, ja.
So, ja, es ist so.
Aber die Aufstellung wieder, also das ist ganz wild gewesen. Und wenn dann, also, nein, also der versagt komplett. Der versagt komplett. Und wenn wir nachher noch jedes Spiel tippen, aber ich sage jetzt, ich tue jetzt schon mal vorgreifen, Mexiko in Mexiko im Aztekenstadion, das wird für England definitiv keine einfache Aufgabe werden.
Ja, logisch nicht. Es sind Spiele, wo eben Spieler zu Legenden werden können. Mexiko, England im Aztekenstadion, unter anderem der Harry Kane. Ich habe noch eine Frage, die ja du sicher sehr gut kannst beantworten. Es gibt ja wieder Rumors, Barcelona, und dann gibt es wieder Leute, die sagen, Familie fühlt sich wohl, wer bleibt. All meine Bayern-Kollegen sagen, sie hätten keine Angst. Gleiche beim Olysee, Real Madrid 200 Millionen. Der Perez will man unbedingt als Posterboy von der nächsten Generation mit dem Mbappé zusammen. Machst du dir wirklich überhaupt keine Sorgen, weil nicht provozierend gemeint, Farmers League, Bundesliga ist gleich nicht das gleiche Niveau wie Real, wie Premier League. Der Kane kann dort noch ein Geschäft erledigen, das er nicht hat bis jetzt gemacht, am meisten Goal geschossen, Geschichte von Premier League. Machst du dir noch Sorgen, dass die zwei nicht gleich, es geht noch 3 Monate Transferphase oder 2,5, irgendwie, dann stimmt nicht anders, aber es geht noch lang, auf das Mal noch weggehen von Bayern?
Ich glaube, es kommt wirklich davon, wie das Turnier endet für beide. Sorgen ist ein grosses Wort. Ich glaube, wenn der Odyssee wirklich geht, dann reden wir davon, dass Bayern 200 Millionen mehr in der Kasse hat und vielleicht doch noch 1-2 gute Transfers kann tätigen. Vielleicht noch nicht natürlich auf diesem Level, aber man hat ja in der Hinterhand schon mal einen Saibari geholt, man hat einen Lennart Kahl in der Hinterhand. Das ist nie das Level, wie Odyssee aktuell ist, natürlich unbestritten. Aber ich glaube, wenn man schaut, dass Bayern in den letzten Jahren so gross gemacht hat, dann ist es die wirtschaftliche Arbeit auch gewesen, im Vergleich zu anderen Vereinen. Und wenn so eine Sage kommt, dann wird Bayern wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Weil sie einfach das wie Münd machen. Für ihren eigenen Weg, den sie halt gehen. Kane macht mir wirklich nicht so Sorgen. Also das Jahr habe ich den sicher noch an der Backe.
Gut, bevor wir noch auf das Achtelfinale eingehen und unsere Prognosen abgeben, ich starte ja heute, Samstag heute schon Schweizer Zeit oder deine Zeit. Aber ist jetzt bei dir schon? Nein, es ist noch Freitag bei dir.
Nein.
Noch schnell, Alt. Mal in die andere Liga, schon ja noch 4 Figuren. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, sehr sachlich mit Fußballspielern zu machen. Und nicht. Ich habe mir zuerst überlegt, den Donald Trump zum Beispiel zu nehmen, weil dass er nicht dabei ist, ist ein grosser Gewinn für die WM. Aber eben, es wird wieder gleich wieder zu hoch hängen. Aber es ist natürlich ein Fakt, er findet gar nicht statt, was sehr gut ist. Also ich habe mich entschieden für einen Messi, weil einfach ja, seine Geschichte ist einzigartig. Für den Olise, wo er steht für mich, für all die Weltklasse-Spieler, die so grossartig performen. Für den Vosinho, der dafür steht, dass die Aussenseite wirklich super mithalten und eben es nicht übertrieben ist, die WM aufzubleiben auf 48. Natürlich. Und für den Manzambi, wo für die Jugend steht, für Aufsteiger, für einen von denen, wo man international gesehen wird, sagen, dann ist sein Stern aufgegangen, wo wahrscheinlich wird sich dann immer später erinnern, dass er bei Freiburg eigentlich eine gute Saison gespielt hat. War jetzt ein bisschen langweilig gewesen, aber ich finde, das fasst doch so ein bisschen zusammen. Aber du hast dann alle Aspekte von dieser wirklich tollen WM. Und das widerspricht, glaube ich, deinen Ansichten nicht, die du letztes Mal...
Nein, genau. Ich könnte genau so mitgehen mit denen.
Gut.
Finde ich ganz eine gute Wahl.
Also, Achtelfinale. Heute geht's los. Mit Kanada-Marokko, ein unerwarteter Achtelfinale. Erzähl.
Marokko gönnt.
Ja, werden auch fast alle Leute sagen. Ich glaube auch, aber es ist der gleiche Druck. Also, es ist ein grosses Spiel für Marokko, an WM-Achtelfinale. Kanada hat kein Heimspiel, ich weiß es, aber vielleicht gleich ein bisschen unbeschwerter auf. Marokko hat den Druck und darum wird es vielleicht knapper, als wir alle das Gefühl haben. Paraguay, Frankreich?
Also, ich glaube, ich habe mich an die letzte Folge, ich habe mich in der letzten Folge genug dazu geäußert. Und mich da festhalten, ich hoffe, es gibt ein richtig, richtig gutes Spiel von Frankreich und einen richtig höheren Sieg.
Also wir hoffen alle auf ein 4-5-0, oder erwarten alle ein 4-5-0, außerhalb von Paraguay wahrscheinlich. Gibt es eigentlich Paraguay-Fans in der Schweiz? Falls irgendjemand zulässt, der Fan ist von diesem Land oder von diesem Team, würde mich interessieren, warum, wie kann das sein? Aber es soll ja Bayern München-Fans geben. Aber
ich habe mehr gehört, dass es einfach viel Freude hatte, dass Deutschland rausgeht ist. Also, dass sie für Paraguay waren, so würde ich das mal eher sagen.
Ja, aber eben, da findest du jetzt keinen Menschen wahrscheinlich, der rational auf Paraguay setzt. Aber er hat schon nicht gefunden, wie du weißt, von Deutschland Paraguay. Und darum, vielleicht wird es dann gleich mehr verteidigen können. Capverde kommt auch in die Verlängerung gegen Argentinien. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass das eng wird. Aber wenn sie es wirklich solidarisch verteidigen, wenn sie ein bisschen Glück haben.
Danke, ist es gut.
Ja, ich habe keine Chance. Das sage ich auch, aber auch hier, pass auf.
Das habe ich schon mal gesagt, aber das Fußballerische von Frankreich ist ein Deutscher so überlegen, dass also die individuelle Klasse und die Form von diesen Spielern, ich finde jetzt, man kann sogar einen Take machen, dass Deutschland, wenn die Spieler in Form gewesen wären, gute Mannschaft wäre, sehr gute Mannschaft, näher Frankreich, aber sie sind nicht in Form gewesen und Frankreich ist in Form. Wie die Schweden auseinanderzaubert haben, die werden Paraguay auseinanderzaubern. Und Febu, ich würde gerne mit dir irgendeine Wette eingehen, dass ich sage, die gewinnen 4-0, mindestens 4-0.
Also ich sage, es wird viel, viel enger, als man erwartet, irgendein 1-0 nach Verlängerung. Klar sage ich ja 4-0, wenn ich müsste, dass man Leben tot ging, aber ich sage wirklich, mein Take ist, die Paraguay, die sind so mühsam. Aber ja, wir haben gewettet, ja. Das ist gut. Wir haben öffentlich gewettet. Brasilien, Norwegen. Wie klar ist Brasilien für dich Favorit? Sind sie überhaupt Favorit?
Also ich mache da natürlich, ich finde beides cool. Ich bin echt dran gewesen. Also wenn die Schweiz rausgeht, wäre ich wahrscheinlich sogar auf New York geflogen, um das Spiel mitzunehmen. Ich tippe auf Norwegen, Febu.
Haaland. Ja, ich verstehe es, leider. Ich verstehe es wild, dass ich das sagen muss. Aber kannst du dich mal ein bisschen ausführen? Einfach, wo die Brasilien enttäuscht, oder?
Was ist schon enttäuschend? Ich habe das Gefühl, es ist für mich nicht das Brasilien, wo ich... Eben, Brasilien ist für einen Europäer wie mich ein Land, wo alle 4 Jahre auftaucht und alle 4 Jahre lang Weltklasse-Spieler hat, wo man die ganze sieht in Europa spielen. Also man sieht die ganzen Top-Stars spielen. Und denke so, wow, schon krass, was das für eine Nation ist, was das für eine Nationalmannschaft ist. Und jetzt sehe ich die Spieler und denke mir, also, ja gut, das spielen die alle bei durchschnittlichen Clubs und sind dort vielleicht nicht mal der außergewöhnlich beste Spieler. Und das macht mir weh, ehrlich gesagt, dass du wirklich den Vini hast, der ganz klar überragend ist. Und dann hast du im Sturm den Cunha. Und jetzt nicht, der Cunha mag ein guter Stürmer sein, aber ich habe da ungefähr 8 bessere Stürmer aufzählen. An dieser WM. Und Brasilien war bekannt für Superstürmer. Und das fehlt mir einfach das Jahr bei Brasilien. Und darum glaube ich, auch wenn der Ancelotti vielleicht das wieder gut machen will, endet es gegen Norwegen.
Ja, ich kann leider bei keinem einzigen Punkt widersprechen. Vielleicht höchstens, dass sie nach wie vor ein außergewöhnliches Reservoir und eben 50 Spieler haben, die sehr gut sind. Aber es ist nicht, voilà, es ist nicht mehrere auf allerhöchstem Niveau. Allerdings, ich suche jetzt Punkte, die für Brasilien könnten sprechen. Schlussendlich ja, ist schon ein manches Team im Finale gekommen, ohne wirklich allzu brillant gespielt. Das die Innenverteidigung, Marquinhos, Gabriel, PSG, Arsenal, Champions League Finalisten, ist schon Weltklasse. Und die ist nicht ganz unwichtig in der WM, die Innenverteidigung. Aber ich bin bei dir, die Aussenverteidiger, zum Teil im zentralen Mittelfeld, Casemiro, der eine Riesensaison spielt bei Manchester United. Yeah. Aber ich wirkt überfordert langsam. Aber es ist dann eben sein Charakter, Grinta, er macht nicht das 1-1. Und ganz, Ich habe lustigen Text zu Brasilien gelesen. Jeder Brasilianer, jede Brasilianerin hat den Casemiro zur Pause ausgewechselt. Ich glaube, die haben nur gehatet über den Casemiro. Public Viewing, Millionen Leute übrigens in Copacabana Public Viewing. Jeder hat den Casemiro rausgenommen. Carlo Ancelotti lässt man drauf. Und seine Lieblingsspieler belohnt man mit dem 1-1. Da ist Charakter rum. Aber es braucht, meiner Meinung nach, ich nenne das so für mich aus Brasilien Fan, ein Wunder, ein Fußballwunder namens Neymar. Es braucht eine Änderung, die aufsteht. Es braucht dort einen, der Goal schießt. Also es braucht wahnsinnig viele Faktoren, die zugunsten von Brasilien sprechen, dass das gut kommt. Ich gehe mit dir einig. Norwegen wird unglaublich schwierig. Also 2-1 für Norwegen, würde ich jetzt nicht sagen, ist eine Überraschung oder eine Sensation. Die machen das gut. Es ist aber auch für sie eine grosse Bühne. Und
natürlich.
Die Brasilianer sind sich dann gleich mehr gewöhnt, können sich steigern. Und das ist schon noch ein Punkt beim Ancelotti, wenn du siehst, wie er das 2-1, wenn das Land geht auseinander gegen Japan, er schaut auf das Feld, als ob irgendwie ein Hund wäre vorbeigelaufen. Also nur Regung, nur der Mann ist on a mission und er kann sich definitiv unsterblich machen, wenn ihm das gelingt. Und sie haben jetzt auch nicht den allerkrassesten Weg. Ich meine, jetzt Norwegen kann man gleich schlagen als Brasilien, bei allem, was wir jetzt schlecht geredet haben. Muss man,
natürlich.
Man kann eher England oder Mexiko auch schlagen. Das sind jetzt auch nicht im Moment Nationen. Klar sind sie gut. Und klar, mit diesem engen Match kann man schlagen. Und dann bist du Euphorie. Und wie gesagt, der Neymar wäre natürlich Big Dream. Es braucht ein Wunder. Ein Fußballwunder, aber ein kleines Fußballwunder. Aber ich glaube daran, solange es nicht anders ist.
Ich möchte noch kurz zum Endlich was sagen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Das ist ja ein außergewöhnlicher junger Fußballer. Aber sinnbildlich für die Tatsache, dass Brasilien aktuell das Spiel nicht in den Top-Clubs hat, ist, dass der Julien Duranville, der bei Basel war das letzte halbe Jahr, jetzt zu Lyon wechselt. Wo der Eindruck jetzt das letzte halbe Jahr war. Man hat gesehen, bei Basel, bei Dortmund hat man nicht mehr wollen. Man hat jetzt, es ist zu dem Club gegangen, wo der Eindruck übernommen hat. Es ist mehr eben der Eindruck, wie die Weltkarriere vor sich hat. Mhm. Außer Frage. Aber es ist wie genau eine Bestätigung von dieser Aussage, die ich vorher gemacht habe. Sie sind aktuell nicht. Ich meine, der Ryan ist auch, wird eine riesige Karriere machen. Mhm. Ist aber aktuell auch nur bei Bournemouth.
Nein,
klar. Das ist wie das. Und vielleicht braucht es dann nochmal 2-3 Jahre. Guimarães ist ja noch nicht so alt, zum Beispiel.
Der ist sehr gut übrigens. Der ist sehr, sehr gut.
Genau. Aber der ist jetzt auch aktuell. Da denkst du jetzt auch nicht gar, wow, Guimarães, der ist es. Das ist. Gut, der ist 28. Aber der hat jetzt vielleicht doch nochmal ein nächstes Turnier dann vor sich, zumindest eine Copa. Also, aber es ist wie so, du weißt, was ich meine.
Ja, sicher, ich bin bei dir und klar. Gut, Mexiko, England ist tatsächlich, ich gehe so weit 50-50, wo Mexiko einfach getragen wird von einer Euphorie, wo unglaublich ist, wo einfach, ja, wenn du die Bilder auch siehst, und ich weiss, dass es Tote gegeben hat, das ist auch vorgeworfen worden, dass man sagt, keine Zwischenfälle, das ist schrecklich, jeder Todmensch ist schrecklich bei Feierlichkeiten. Aber das hat jetzt nicht direkt mit dem Turnier zu tun, finde ich. Es ist einfach eine wahnsinnige Euphorie dort und natürlich, man weiss, wie Fans können eskalieren und dass halt leider dann etwas passieren kann. Ja, das ist schlimm, aber irgendwo durch ist das Land auch ohne Mission und Feier und die sind nicht Aussenseiter gegen England. Wo aber, du hast es vorhin gesagt, wo halt einfach mit Bellingham und Kane der gleich zwei außergewöhnliche Fußballspieler hat. Schwierig, sag du zuerst, weil du hast vorhin gesagt, was hast du gesagt, Mexiko gewinnt?
Nein, ich habe 50-50 gesagt, aber ich sage trotzdem, dass es, dass es England macht am Schluss.
Ich glaube auch.
Die individuelle Klasse von Harry Kane macht das Ganze.
Verlängerung oder Penalty schießen, aber dann gewinnen die Mexikaner. Gut, der beste Achtelfinale auf dem Papier ist keine Diskussion, ist Portugal-Spanien. Nachbarn, zwei Top-Favoriten von der WM, der Top 6 Power-Ranking, in jedem Power-Ranking war. Portugal ist dort nicht mehr. Ist der Ronaldo eine Last oder ist er Lust für Portugal für dich?
Ah, das ist die wichtige Frage. Ich sage, Ronaldo ist keine Last für Portugal, immer noch nicht. Weil die einfach immer noch für den spielen und für den sich auch aufopfern. Darum glaube ich nicht, dass er eine Last ist. Ronaldo hat es ja nicht verdient, dass man jemals im Leben sagt, dass er eine Last für ein Team, was der für den Fußball gemacht hat. Der hat es nicht so schlecht gemacht, jetzt gegen Kroatien am Anfang übrigens. Also der hat jetzt nicht so, dass der, und ich meine, der Ramos ist ja okay Stürmer, aber jetzt auch nicht gerade überragend.
74 Millionen, völlig überbezahlt Milan. Aber eine gute WM, Achtelfinalbilanz, darf man leider sagen an dieser Stelle, gegen die Schweizer Goal. Schnell zum Ronaldo. Es ist unglaublich, wie er polarisiert. Ja, Nachbar aus Portugal, der sagt, mit dem Ronaldo sind wir einer weniger. Tun auf der Tribüne, spielen nicht mit ihm. Er brilliert schon nicht. Und er ist schon, eine Last ist ein grosses Wort, aber wenn er nicht der Cristiano Ronaldo wäre, würde er nicht spielen. Und das, ich finde, das wirklich, das kann man so sagen. Wenn er ein 41-Jähriger wäre, sonst irgendeiner, der guter Fußball ist, würde also er spielt wirklich nicht gut. Aber er kann halt den gleich. Er ist einfach dann auch da. Er hat gegen Spanien übrigens 3 Goal gemacht in der WM, in der Vorrunde, glaube ich, bei 3-3. Und es wird natürlich für ihn noch ein riesengroßes Spiel. Dass er mit 41 mit seiner Karriere noch mal so ein grosses Spiel darf erleben. Und die Portugiesen täuschen mich ganz grundsätzlich. Jetzt hat er auch den Vitinha rausgenommen, den Bruno Fernandes rausgenommen. Also es ist etwas ein schief bei Portugal, denke ich. Aber jetzt ist es ein neues Spiel. Und Spanier, ganz kurz, finde ich, ich denke jedes Mal, wenn ich zuschaue, ja, die sterben in Schönheit. Die sind ja nicht totgefallen. Welcher Spieler außer der Lamine ist totgefallen? Und dann kommt der Cucurella, macht den Riesenmann. Oyer Sabal hat einen super Abschluss. Der Olmo kann Goal
schießen. Oyer Sabal ist übrigens komplett underrated.
Genau. Bei mir auch, wo halt nur bei San Sebastian bleibt immer. Und sie sind auch ein Favorit Spanien, da sind wir uns einig. Ihr wart aber von Portugal jetzt schon die mit Abstand beste Leistung in dieser WM. Und ich habe natürlich
aber die braucht es auch.
Die
braucht es auch. Ich meine, Portugal war mein WM-Tipp, um das mal noch, auch noch von Vollständigkeitsarbeit zu machen. Aber die braucht es jetzt auch gegen spannende Top-Leistung, wenn auf einmal ein paar auch noch anfangen zu zaubern, weil der hat wirklich ein super Spiel gemacht. Und eben Oyer Sabal, wirklich, der ist seit so vielen Jahren, wie lange ist der? Der ist seit 10 Jahren oder so, glaube ich, bei Sociedad. Aber der hat 4 Spiele, 4 Goal gemacht in dieser WM. Und mit dem sind sie Europameister geworden. In der Saison trifft er auch, wenn er möchte. Also es ist ein guter Stürmer. Und darum glaube ich, das macht Spanien.
Übrigens, Ballon d'Or, also wenn Portugal Weltmeister wird werden, sage ich noch kennen. Also du machst eine Hommage an Ronaldo. Aber Lamine...
Dann nimmst du dich mit ihm, ja.
Ja, stimmt. Ja, logisch, stimmt. Aber ja, das spielt kein gutes
Spiel.
Aber
ja, das interessiert
dich. Das interessiert dich keiner mehr. Jamal übrigens ist ja das, was der Manzambi macht, nochmal ein bisschen besser. Also, jetzt ist er wieder fit, habe ich den Eindruck gehabt. Und er hat allein etwa 10 Tunnel verteilt. Und da kommt manchmal 2 Gegenspieler gleichzeitig vorbei. Und ich denke, ja, aber der hat ja gar nicht gemacht. Wie ist das möglich? Also, der hat so eine außergewöhnlichste Sonderklasse. Dass er halt dann schon auch auf das Mal jetzt noch bis jetzt, sie haben da andere Superstars im Fokus gestanden, es kann schon noch die WM des Lamine Yamal werden. Und das würde mich nicht überraschen. Also er hat mir einen unglaublich spritzigen Eindruck hinterlassen, fokussierten Eindruck, hat sich vom Leimer, wo sie auch kein unangenehmer Gegenspieler als der Leimer für mich, so einen bissigen Terrier, er hat ihn einfach auseinandergenommen und der Leimer hat es sogar noch gut gemacht. Also, ja,
jeder
warte viel vom Jamal leider, ja.
Wenn dort noch ein Leimer gewesen wäre, wären die Österreicher kaputt gespielt worden. Ich meine, der hat es wenigstens noch ein paar Mal verhindert, dass der komplett ausgetanzt hat. Aber die Österreicher, also, wir haben vorher über die Viertelfinals geredet, die Österreicher sind so brutal schlecht gewesen. Die haben auch keinen Mut gehabt. Also, wirklich auch keinen Mut gehabt in dem Spiel. Und sind auch verdient rausgekriegt. So, was haben wir noch für ein Spiel?
USA-Belgien, ich sage, die USA gewinnt, Belgien enttäuscht mich.
Ich hoffe, Belgien fliegt. Also, es ist gar nicht, was die bis jetzt gezeigt haben. Wie sie jetzt auch weitergekommen sind, völlig unverdient. Sie haben sich angefeindet im eigenen Team. Ich hoffe, ich kann das Spiel schauen. Ist in Seattle. Ja. Ich habe mich jetzt mal akkreditiert für die Partie und vielleicht klappt es ja. Dann tue ich noch schnell auf Seattle aber. Weil das Stadion ist cool. Und die USA möchte ich einfach schon noch mal live sehen an der WM. Und ich glaube, die USA gönnt und darf weiter träumen von diesem Riesenclub und dann taucht auf einmal Donald Trump auf.
Also ich hoffe, dass du es so gewinnst. Ich sage aber, Belgien gewinnt leider, wo sie halt gleich das Ballagun fällt nicht schon der Amis. Und,
ja,
aber,
stimmt.
Ja, hast du gespielt. Gut, Argentinien, Ägypten, gibt es auch keinen Mensch außerhalb von Ägypten, der sagt, Argentinien verliert. Ich auch, Argentinien gewinnt, die werden klarer und deutlicher gewinnen als gegen Kap Verde. Easy.
Also, Kap Verde ist das bessere Team als Ägypten. Ja. Mein Take.
Ja, das bessere Team ist der richtige
Ausdruck. Ja, genau. Nicht qualitativ, weil da gibt es doch 1-2 Spieler drin, die rausstechen. Aber als Team über die 16, 17 Spieler ist Kapverde das bessere Team und dann mehr von dem Merlika als die Ägypter. Ich glaube auch Argentinien rockt das Ding.
Ich würde die gleichen Worte brauchen wie du bei Deutschland-Paraguay bei diesem Match. Unmöglich, dass Argentinien gewinnt. Und 3-4 noch. Gut, Schweiz-Kolumbien. Ist klar, dass wir auf die Schweiz setzen. 50-50 Match. Machen wir eine Short-Folge. Ist das sonst noch etwas wichtig, wo wir vielleicht bis jetzt nicht geredet haben über den Match? Oder?
Nein, ich glaube, wir können alles andere tun wir noch mal diskutieren. Vielleicht können wir mal noch den Hörern und Hörerinnen mal sagen, wenn ihr noch irgendetwas gehört zu diesem Spiel, irgendeine Frage beantwortet habt, schickt uns sie doch. Dann werden wir sicher darauf eingehen.
Also ich würde gerne bei allen 8 auf Final gewesen, sind nur 6, wo sie da ausgeschieden sind, über das noch ein bisschen erzählen. Also nicht ewig, aber so ein bisschen, was dort war, was jetzt eben anders könnte sein, finde ich, für die Schweiz.
Ja, du bist nicht dabei.
Ja, gehofft. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, als ich angefangen habe, dass das genau das willst du sagen, genau. Aber nein, natürlich nicht. Ja, vielleicht Auslandfußball, muss ich schnell schauen, also nichts wahnsinnig Wichtiges. Der Kloppo wird die Deutschen fliegen auf in die USA und mit dem Klopp verhandeln. Wird wahrscheinlich bei der nächsten Folge, wir aufnehmen, deutsche Bundestrainer sein. Kannst du dann sagen, was du davon haltest? Oder willst du noch etwas sagen?
Wir haben da schon darüber geredet.
Aber ja, ich weiß. Gut. Super League, Cäsiger zu Eibe, grosser Transfer, überraschend früh kommt er zurück. Hat mal bei GC gespielt und GC ist wieder in chinesischen Hängen. Ja, was sagst du dazu? Bist du froh? Ist das Randsportart? Also, bei Randsportart hätten wir es eigentlich können, aber ja.
Also zum Cäsiger willst du meine Meinung hören, oder?
Genau.
Also ich glaube, der Cäsiger hat sich gedacht, nachdem es jetzt nicht mehr gelangt hat, wenn er bei Augsburg, mit einem guten Augsburg Stammspieler ist, er kommt nicht mehr an die WM, dass es sich nicht lohnt, für Nazi in der Bundesliga zu bleiben. Und dann hat es vielleicht doch familiär, vielleicht doch ein Grund, warum der Wechsel zurück stattfindet. Er wäre Stammspieler gewesen in der Bundesliga. Mhm. Guter Transfer für IBE, sehr guter Transfer für IBE. Nicht nur Luzern macht dann einen einigermaßen aktiven Job auf dem Transfermarkt, sondern auch IBE. Und zu GC kann ich aktuell gar keine Meinung dazu. Ich bin ganz weit entfernt von GC. Ich finde, sie haben schöne neue Liebling von Adidas.
Sehr schön, 40 Jahre Adidas, genau. Und sie haben ja, was man gehört, die besitzen sie ja schon bei anderen Clubs. Dann legen sie schon, gut, ist nicht schwierig, ein bisschen Mehrwert auf Identifikation und Lokalkolorit als Dummies, die jetzt dort waren. Aber natürlich, auch sie werden nicht Unmengen Geld ins Team investieren. Auch sie müssen jetzt wieder neu anfangen. Alles ist anders, alles auf dem Weg und so weiter. Wir werden darüber reden, wenn die WM vorbei ist, sicher auch. Aber es ist glaube ich, keine schlechte Nachricht, sagen wir mal. So geht es auch zum Cäsiger. Finde ich also sehr bemerkenswert. Ohne ihn jetzt zu überhöhen. Also, er ist ein sehr guter Innenverteidiger. Er ist eine Leiderfigur. Die Eibe-Vergangenheit macht absolut Sinn. Ist auch ein teurer Transfer. Der teuerste von Vereinsgeschichte, behaupte ich in dem Schluss. Ich hätte ihn jetzt mehr bei Leeds United gesehen, bei Bournemouth. Ich würde ihm das zutrauen, von seinen Physis, mit seinem linken Fuß, Spielaufbau.
Hochzentiger.
Der hat Potenzial, nicht bei Newcastle, aber beim Premier League Mittelfeld-Club zu spielen, finde ich. Genau mit seinen Fähigkeiten. Und darum, überraschend. Und für IBE natürlich, ich meine, die Innenverteidigerprobleme. Wir haben aber nichts mehr geredet in den letzten 52 Wochen als über die Innenverteidigerprobleme von IBE. Die sind in Super League gelöst. Auf einen Schlag, Top-Job, sie haben das Geld, sie haben Möglichkeiten. Finde ich super.
1-1, und ich tue da noch anschliessen, wenn sie nicht gelöst sind, dann liegt es nicht an den Eibe-Verantwortlichen, weil sie den Transfer haben. Wenn du den gemacht hast, dann musst du davon ausgehen, dass es funktioniert. Also weil es angenommen, funktioniert auf einmal nur bei Eibe. Es kann immer passieren im
Fußball.
Aber dann kann man nicht nach einem anderen Stand sagen, wow, aber was haben wir da gemacht? Wie sind wir auf die Idee gekommen, jetzt aber Pflicht? Sondern das... ja, super halbe Jahre in der Bundesliga gespielt.
Etwas habe ich noch, man kann sie Super League umbringen. Und zwar der Richie Rodriguez ist wieder Remo Freuler, nach wie vor vereinsatz. Freuler wird vermutlich in Italien bleiben, auch nicht das Gefühl, aber you never know. Was empfiehlst du Richie, was erwartest du? Ich meine, CEO Zürich, er hat mit vielen Clubs geredet. Er könnte auch für Basel IBE das Thema sein, theoretisch. Er könnte auch Saudi-Arabisch, alles, er sagt ja selber. Ist ja gleich, wie er es formuliert hat, aber Richie Leifold. Hauptsache guter Club, und sonst halt kein guter Club. Irgendwie so, ja, klar, ja. Hauptsache Club, Richie, Hauptsache Club, genau. Aber ja, sagst du ihn zurück in die Superliga? Oder wie
nein, ich wollte ihn noch nicht zurück in die Superliga. Also, ich liebe ihn. Nochmal, es ist nicht wirklich blöd, aber ich bin ein richtig grosser Fan von ihm. Er ist einer meiner absoluten Nationalierungsspieler. Schon immer gewesen, seit er in der Nazi ist. Ich habe das Gefühl, er hat eine gute Saison gespielt, bei einem guten spanischen Club. Ich würde ihm gönnen, wenn er jetzt noch mal ein Jahr irgendwo in einer Top-5-Liga bei einem Verein unterkommt, vielleicht nicht bei einem Top-Team, aber dass er vielleicht noch mal irgendwo seine Karriere kann weiterführen in einer Top-5-Liga.
Ja, bevor, Italien, weißt du, ja. Napoli, so, ich gehe sogar so wie die Juve, wo ja, das Tempo ist nicht ganz so hoch in Italien wie in anderen Ligen. Und er ist einfach gut. Und er ist ja, jetzt weißt du, muss natürlich ein Thema sein in der Schweiz. Klar, ist ja sehr teuer und so. Aber irgendwie ist ja dann gleich die Frage, was kann er, ist er der Leader, wo andere Spieler sind? Oder? Das ist er vom Naturell her nicht. Und wenn er jetzt zu Zürich zurückkommt oder wenn er jetzt zu Sio geht, erwartet jeder von ihm, dass er das Team schreist. Und er ist zwar der zweite oder dritte Verdienstvollspieler in der Geschichte des Schweizer Nationalteams, aber er ist nicht der Leader, wie es ein Cäsiger automatisch wird sein, finde ich. Und darum
fährst du dich sehr schön, sehr schön analysiert.
Gut.
Soll noch im Ausland bleiben. Oder vielleicht, wenn zurück in die Schweiz kommt, nicht zu einem Chaos-Club, bitte schön. Ich möchte ihn nicht in einem Chaos-Club sehen.
Also man kann ihn nicht herren, in dem Fall zum FC Köniz, oder?
Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Also sicher nicht zu Basel, IB, FCZ. Ich glaube, Sio ist ja aktuell am wenigsten Chaos. Ich denke, Sio wird das beste Team. Aber hoffen wir nicht. Ich hoffe, ich würde ihn gerne nochmal ein Jahr in einer Top-5-Liga sehen, irgendwo.
Gut, Zaba, 8,5 Millionen wird geschätzt zu Club Brügge, ist noch nicht fix. Finde ich unglaublich hohe Summe, vielleicht unterschätze ich ihn ein bisschen. Er hat natürlich Upside-Potenzial. Aber wenn ich das gelesen habe, wenn das stimmt, wow, also da ist schon nicht so viel Geld ausgegeben für junge Talente, also für Fußballspieler, die Potenzial haben. Ja,
ja, ein sehr schlauer Fußballspieler kann man glaube ich noch mitteilen.
Logisch.
Nicht nur auf, sondern neben dem Platz. Könnte seinen Weg gehen, ist ein sehr guter Transfer für ihn. Würde ich mal meinen. Yashari hat gezeigt, wohin es von Brügge gehen kann.
Stankovic,
Stankovic auch. Vielleicht kommt ja der Jan Sommer dazu. Der hat ja nochmal eine Schweizer Ansprechperson dort. Das schadet sich auch nicht.
Mhm.
Und Champions League. Also das ist schon sehr ein wichtiger Aspekt in so einer jungen Karriere.
Gut,
möchte ich. Ich meine, der Tresoldi spielt ja auch dort. Der deutsche Stürmer, der eigentlich immer in der WM dabei ist. Wenn du nach Form gehst, nach Form, was nicht gegangen bist. Also die haben schon zwei, drei gute Spieler drin und wenn er dort explodiert, ja, nicht schlecht.
Gut, Nachspielzeit haben wir ein bisschen ausgedehnt, Verletzungsunterbruch gegeben. Hat Spass gemacht, schlaf gut und genießt das Wochenende. Gehen golfen hoffentlich einmal.
Nein, ich habe keine
Zeit. Nein,
es sind jetzt, du tust mir da immer ein Vordingsel. Ich bin jeden Tag am Arbeiten. Wir jeden Tag
das glaube ich.
Dann habe ich nicht Zeit, um 4 Stunden zu golfen.
Ja, kannst du ja 2 Stunden gehen. Gut, das ist dort Schlusswort. Ich freue mich das nächste Mal, wenn wir uns hören.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass bei den tollen Achtelfinals von dieser WM. Und hopp Schweiz. Wir hören uns dann nochmal, aber hopp Schweiz trotzdem.
Gut, tschüss zusammen, schönes Wochenende.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.